Trevor Pinnock mit der Kammerakademie Potsdam und Potsdam und Emmanuel Pahü. Das war das Presto aus dem Flötenkonzert von Karl Philipp Emanuel Bach.
NDR Kultur. Am Morgen vorgelesen.
Da sind wir heute bei der 4. von 15 Folgen des Romans Manon Lescaut von Abbe Prévost in der Übersetzung von Hans Reisiger. Chevalier de Grieux wurde gewaltsam aus Paris entführt, zurück in die Arme des Vaters. Er schwankt zwischen Liebe und Hass, Hoffnung und Verzweiflung, je nachdem, wie die geliebte Manon sich gerade darstellt. Die verfügt auch über ihre Seitensprünge, mittlerweile über die finanziellen Mittel für eine Flucht. Und so, kurzum, beschließt man sich in einem Ort in der Nähe von Paris niederzulassen. Es liest Peter Lieck.
Bald waren wir in Chaillot. Für die erste Nacht mieteten wir uns im Gasthof ein, um in aller Ruhe ein Haus oder wenigstens eine geeignete Wohnung zu suchen. Schon am nächsten Morgen fanden wir eine nach unserem Geschmack. Nun schien mir mein Glück unerschütterlich begründet. Manon war die Zärtlichkeit und Fürsorglichkeit selbst. Sie umgab mich mit so zarten Aufmerksamkeiten, dass ich mich für alle Leiden überreich entschädigt fühlte. Da wir ja beide nun schon einige Erfahrungen gesammelt hatten, besprachen wir miteinander den Stand unseres Vermögens. 60.000 Franken, unsere ganze Barschaft, waren keine Summe, mit der wir zeitlebens reichen konnten, zumal wir nicht geneigt waren, uns allzu sehr einzuschränken. Sparsamkeit war nicht gerade Manons Haupttugend und auch nicht die meine. Ich schlug also Folgendes vor. 60.000 Franken, sagte ich, können für 10 Jahre vorhalten. 2.000 Taler jährlich genügen, wenn wir hier in Chaillot bleiben. Wir werden anständig, aber einfach leben. Unser einziger Luxus wird sein, dass wir uns einen Wagen halten und ab und zu ins Theater fahren. Wir müssen uns genau einrichten. Du liebst die Oper. Wir werden 2-mal in der Woche hinfahren. Was das Spiel anbelangt, wollen wir uns die Grenze setzen, dass wir immer gleich aufhören, wenn wir 2 Pistolen verloren haben. Im Laufe von 10 Jahren wird sich ja ganz sicher in meiner Familie manches verändern. Mein Vater ist hoch in den Jahren, er kann sterben. Dann bin ich wohlhabend und wir sind aus allen Sorgen heraus. Dieses Programm wäre nicht eben der dümmste Einfall meines Lebens gewesen, wenn wir ihm nur treu geblieben wären. Aber unsere guten Vorsätze hielten kaum länger als einen Monat stand. Manon hing leidenschaftlich am Vergnügen, ich leidenschaftlich an ihr. Jeden Augenblick fanden sich neue Gelegenheiten, Geld auszugeben. Und weit davon entfernt, den Summen nachzutrauern, die sie oft genug mit vollen Händen hinauswarf, war ich der Erste, ihr alles zu verschaffen, wovon ich glaubte, es würde ihr Freude machen. Nicht lange so behagte es ihr auch nicht mehr, in Chaillot zu wohnen. Der Winter nahte, alle Welt kehrte in die Stadt zurück und das Land verödete. Sie redete mir zu, wieder ein Haus in Paris zu nehmen. Ich war dagegen. Um ihr jedoch den Wunsch nicht ganz abzuschlagen, sagte ich, wir könnten ja eine möblierte Wohnung dort mieten und immer darin übernachten, wenn wir zu spät aus der Gesellschaft kämen, die wir mehrmals in der Woche zu besuchen pflegten. Denn das Unbequeme dieser nächtlichen Heimfahrten nach Chaillot war angeblich der Grund, weshalb sie weg wollte. So hatten wir nun 2 Wohnungen, eine in der Stadt und eine auf dem Lande. Diese Veränderung erwies sich bald als höchst unheilvoll, da sie 2 Abenteuer zur Folge hatte, die unseren Ruin herbeiführten. Manon hatte einen Bruder bei der königlichen Leibgarde. Zum Unglück wohnte er in Paris in derselben Straße wie wir. Eines Morgens erkannte er seine Schwester am Fenster. Er stürzte sofort zu uns herauf. Er war ein roher Mensch, ohne Ehrbegriffe. Wüst fluchend trat er in unser Zimmer und überhäufte seine Schwester, deren Geschichte ihm zum Teil bekannt war, mit Schmähungen und Vorwürfen. Ich war kurz vorher ausgegangen, zum Glück für ihn und für mich, denn ich war alles andere als der Mann dazu, eine Beleidigung einzustecken. Ich kam erst wieder heim, als er schon fort war. An Manons Niedergeschlagenheit merkte ich gleich, dass etwas Außergewöhnliches vorgefallen war. Sie erzählte mir von dem widrigen Auftritt und den brutalen Drohungen ihres Bruders. Ich war so empört, dass ich auf der Stelle davongelaufen wäre, um Rache zu üben, wenn mich ihre Tränen nicht zurückgehalten hätten. Während ich noch mit ihr redete, trat unangemeldet der Gardist wieder ins Zimmer. Ich hätte ihn nicht so höflich empfangen, wenn ich gewusst hätte, dass er derselbe sei, der eben erst hier gewesen war. So aber fand er Zeit, sich, nachdem er uns ganz vergnügt begrüßt hatte, an Manon zu wenden, mit der Erklärung, er komme, um sich wegen seiner Heftigkeit zu entschuldigen. Er sei der Meinung gewesen, sie führe ein Lotterleben, und das habe ihn so aufgebracht. Jetzt habe er sich aber von einem unserer Diener sagen lassen, wer ich sei, und so Vorteilhaftes über mich gehört, dass er gut Freund mit uns zu sein wünsche. Obwohl dieses Herumhorchen bei einem meiner Lakaien ja etwas höchst Ungehöriges und Verletzendes hatte, nahm ich die Belobigung mit guter Miene hin, Manon zu gefallen, die glücklich schien, ihn so versöhnlich zu sehen. Wir behielten ihn zum Essen da. Er wurde schon nach kurzer Zeit so vertraulich, dass er, als er uns von der Rückkehr nach Chaillot sprechen hörte, durchaus mitfahren wollte. Es blieb uns nichts übrig, als ihm einen Platz in unserem Wagen einzuräumen. Das war der erste Schritt zu einer förmlichen Besitzergreifung. Denn er kam nun immer wieder. Und es behagte ihm bald so sehr bei uns, dass er unser Haus zu dem Seinen machte und sich gebärdete, als sei er Herr über alles, was uns gehörte. Er nannte mich Bruder und nutzte die Brüderlichkeit dazu aus, alle seine Freunde zu uns nach Chaillot zu bringen und auf unsere Kosten zu bewirten. Er ließ sich auf unsere Rechnung die prächtigsten Kleider machen. Er brachte uns sogar dazu, alle seine Schulden zu zahlen. Um Manon nicht zu verdrießen, schloss ich die Augen vor dieser Tyrannei und tat sogar, als merkte ich nicht, dass er, der ein großer Spieler war, von Zeit zu Zeit beträchtliche Summen von ihr bezog. Zwar war er ehrlich genug, ihr das Geld teilweise zurückzugeben, wenn ihm das Glück günstig war, aber unser Vermögen war zu gering, um für solche maßlosen Ausgaben lange vorzuhalten. Ich war auf dem Punkt, mich energisch mit ihm auseinanderzusetzen, um uns von seinen Zudringlichkeiten zu befreien, als ein verhängnisvolles Ereignis mich dieser Mühe enthob, freilich nur, um neues Unheil über uns zu bringen, das uns rettungslos in den Abgrund trieb. Wir waren eines Tages, wie so oft, über Nacht in Paris geblieben. Die Magd, die wir in solchen Fällen allein in Chaillot zurückließen, kam am Morgen mit der Nachricht, dass nachts in unserem Hause Feuer ausgebrochen und nur mit großer Mühe gelöscht worden sei. Ich fragte sie, ob meine Möbel Schaden gelitten hätten. Sie erwiderte, durch die vielen fremden Leute, die zu Hilfe eilten, sei ein solches Durcheinander entstanden, dass sie mir nichts Genaues sagen könne. Ich zitterte für unser Geld, das in einer Schatulle verschlossen war. Ich begab mich sofort nach Chaillot. Nutzlose Eile, die Schatulle war schon verschwunden. In dem Augenblick empfand ich, dass man das Geld lieben kann, ohne geizig zu sein. Ein solcher Schmerz durchdrang mich, dass ich den Verstand zu verlieren meinte. Mit einem Schlag stand mir vor Augen, welche Leiden mir wieder drohten. Der Mangel war das geringste, aber ich kannte Manon. Ich hatte ja schon zur Genüge erfahren, dass, so treu und zärtlich sie in guten Tagen an mir hing, im Elend nicht auf sie zu zählen war. Sie liebte Überfluss und Wohlleben zu sehr, um mir zuliebe darauf zu verzichten. »Ich werde sie verlieren«, rief ich. »Unglücklicher Chevalier, zum zweiten Mal wirst du alles verlieren, was du liebst.« Dieser Gedanke stürzte mich in so furchtbare Verwirrung, dass ich einige Augenblicke schwankte, ob es nicht besser sei, aller Qual durch den Tod ein Ende zu machen. Dennoch blieb ich so weit Herr meiner selbst, dass ich beschloss, wenigstens vorher zu überlegen, ob mir nicht doch noch ein Ausweg blieb. Der Himmel gab mir eine Idee ein, die mich aus der Verzweiflung rettete. Die Idee nämlich, dass ich ja Manon gar nichts von unserem Verlust zu sagen brauche. Und dass es mir mit Fleiß und etwas Glück doch möglich sein müsse, sie anständig zu erhalten, so dass sie keinen Mangel spüren würde. »Ich habe berechnet«, sagte ich mir zum Trost, »dass 20.000 Taler für 10 Jahre reichen würden. Nehmen wir an, die 10 Jahre seien nun um und keine der erhofften Veränderungen in meiner Familie sei eingetreten. Was würde ich tun? Ich weiß es nicht genau. Aber was ich dann tun würde, wer hindert mich, es heute schon zu tun? Wie viele Menschen gibt es nicht in Paris, die weder meinen Verstand noch meine äußeren Vorzüge haben und sich doch mit ihren Talenten, wie sie eben sind, durchs Dasein schlagen? Die Vorsehung fuhr ich, mir die verschiedenen Lebensverhältnisse vor Augen haltend, in meiner Betrachtung fort, hat sie nicht die Dinge sehr weise eingerichtet? Die meisten Reichen und Großen sind Dummköpfe. Das ist für jeden klar, der die Welt nur etwas kennt. Und darin liegt eine wunderbare Gerechtigkeit. Hätten sie zum Reichtum auch noch Geist, so würden sie zu glücklich und die anderen Menschen zu beklagenswert sein. Diesen anderen sind die Fähigkeiten des Leibes und der Seele als Mittel zugewiesen, um sich aus Armut und Elend emporzuringen. Sie verschaffen sich ihren Anteil am Reichtum der Großen entweder dadurch, dass sie sich in den Dienst ihrer Genusssucht stellen und sie zu Narren ihrer Lüste machen, oder dadurch, dass sie sich ihrer Belehrung widmen und sich bemühen, sie zu anständigen Menschen zu machen, womit sie freilich selten Erfolg haben. Und wie man es auch nimmt, die Dummheit der Reichen und Großen ist und bleibt eine treffliche Melkkuh für die Kleinen. Diese Gedanken erfrischten mir Kopf und Herz wieder ein wenig. Ich beschloss fürs Erste, mir bei Lescaut, Manons Bruder, Rat zu holen. Er kannte Paris durch und durch. Und ich hatte nur zu oft Gelegenheit gehabt, festzustellen, dass es weder eigenes Vermögen noch der Sold des Königs war, woraus er den Hauptteil seiner Einkünfte bezog. Es blieben mir kaum 20 Pistolen, die ich zum Glück in der Tasche gehabt hatte. Ich zeigte ihm meine Börse, erzählte ihm von meinem Missgeschick und meinen Befürchtungen und fragte ihn, ob er vielleicht Hilfe wüsste, da ich selber keine andere Möglichkeit sähe, als zu verhungern oder mir eine Kugel in den Kopf zu schießen. Sich eine Kugel in den Kopf zu schießen, entgegnete er, sei Sache der Dummköpfe. Und was das Verhungern betreffe, so gäbe es freilich eine ganze Menge gescheiter Leute, denen nichts anderes übrig bleibe, aber nur, weil sie sich nicht entschließen könnten, von ihren Fähigkeiten Gebrauch zu machen. An mir sei es zu prüfen, wozu ich tauge. Und ich könne mich darauf verlassen, dass er mir bei allem, was ich unternehme, helfen oder raten werde. »Das ist recht unbestimmt, Herr Lescaut«, sagte ich. »Meine Notlage erfordert greifbare Hilfe. Was soll ich denn Manon sagen?« »Apropos Manon«, fiel er ein, »was machen Sie sich denn überhaupt noch Sorge? Haben Sie nicht in Ihrer Person das beste Mittel, allen Ihren Nöten ein Ende zu machen, sobald Sie nur wollen? Ein Mädchen wie Sie müsste uns doch alle erhalten, Sie, mich und sich selber.« Er schnitt mir die Antwort ab, die diese Unverschämtheit verdient hätte, indem er fortfuhr, »er garantiere mir noch vor Abend 1.000 Taler.« 500 für jeden von uns, wenn ich seinem Rat folgen wolle. Er kenne einen Herrn, der in puncto Liebe so freigebig sei, dass es ihm sicherlich auf 1.000 Taler nicht ankommen werde, wenn es sich darum handle, die Gunst eines Mädchens wie Manon zu gewinnen. Ich fiel ihm ins Wort. Ich hatte eine bessere Meinung von ihnen, rief ich. Ich hatte geglaubt, der Grund, weshalb sie mir damals ihre Freundschaft antrugen, sei das gerade Gegenteil gewesen von dem, was sie jetzt vorbringen. Er gestand mir schamlos, er habe nie anders gedacht. Und nachdem seine Schwester nun einmal die für ihr Geschlecht geltenden Gesetze übertreten habe, wenn auch um eines Mannes willen, der ihm lieber sei als sonst einer, habe er sich lediglich in der Hoffnung mit ihr versöhnt, aus ihrem schlechten Lebenswandel Vorteil zu ziehen. Ich sah nun wohl, wie sehr wir uns von ihm hatten narren lassen. Aufs Heftigste erregt durch dieses Gespräch bezwang ich mich trotzdem, da ich ihn ja so nötig brauchte. Ich erwiderte ihm lachend, was er mir da rate, sei eine letzte Ausflucht, die man sich für den äußersten Notfall vorbehalten müsse. Ich bat ihn, mir einen anderen Weg zu weisen. Er schlug mir vor, meine Jugend und die mir von der Natur verliehene vorteilhafte Erscheinung auszunutzen und ein Verhältnis mit irgendeiner freigebigen alten Dame anzuknüpfen. Auch diese Lösung, die mich Manon untreu gemacht hätte, war nicht nach meinem Geschmack. Ich kam nun auf das Spiel zu sprechen und sagte, das sei in meiner Lage doch wohl das bequemste und geeignetste Rettungsmittel. Ja, meinte er, das sei es in der Tat, aber nur unter gewissen Voraussetzungen. Einfach drauf loszuspielen und sich auf die üblichen Gewinnchancen zu verlassen, sei der sicherste Weg zum völligen Ruin. Und auf eigene Faust, ohne Beihilfe, die kleinen Mittelchen anzuwenden, deren ein geschickter Mann sich bedient, um dem Glück nachzuhelfen, sei ein zu gefährliches Handwerk. In Frage komme nur der dritte Weg, dass man sich eben mit anderen zusammentue. Da fürchte er jedoch, dass die Herren Bundesbrüder mir bei meiner Jugend noch nicht die Fähigkeiten zutrauen würden, die zur Aufnahme in den Bund erforderlich seien. Trotzdem versprach er mir, sich bei ihnen für mich zu verwenden und bot mir sogar, was ich nicht von ihm erwartet hätte, etwas Geld an für den Fall, dass ich in Verlegenheit geriete. Ich bat ihn daraufhin nur um den einzigen Gefallen, Manon nichts von meinem Verlust und von dem Gegenstand unserer Unterredung zu sagen. Unruhiger noch, als ich gekommen war, verließ ich ihn. Ja, ich bereute es, ihm mein Geheimnis überhaupt anvertraut zu haben. Er hatte nichts für mich getan, was ich nicht auch ohne das hätte erreichen können, und ich war in tödlicher Angst, er würde sein Versprechen, Manon nichts zu verraten, doch nicht halten. Nach seinen schamlosen Offenherzigkeiten hatte ich allen Grund zu befürchten, dass er im Sinne habe, aus Manon, um seine eigenen Worte zu gebrauchen, Vorteil zu ziehen und sie meinen Händen zu entreißen oder ihr doch wenigstens zu raten, mich zu verlassen und sich mit einem reicheren und glücklicheren Liebhaber zu verbinden. Ich machte mir 1000 Gedanken darüber, die zu nichts dienten, als mich zu quälen und mich wieder in die Verzweiflung zu stürzen, in der ich am Morgen gewesen war. Mehrmals kam mir in den Sinn, an meinen Vater zu schreiben und eine neue Bekehrung vorzutäuschen, um etwas Geld von ihm zu bekommen. Aber dann dachte ich immer wieder gleich daran, wie er mich für mein erstes Vergehen trotz aller seiner Güte 6 Monate in strenger Haft gehalten hatte und sagte mir, dass er mich jetzt, nach dem Aufsehen, das meine Flucht aus Saint-Sulpice erregt haben musste, gewiss noch viel härter behandeln würde. Aus diesem Wirrsal von Gedanken trat endlich einer hervor, der meinem Gemüt mit einem Mal die Ruhe wiedergab. Ich wunderte mich nur, dass er mir nicht früher gekommen war. Der Gedanke nämlich, mich an meinen Freund Tiberge zu wenden, bei dem ich sicher sein durfte, die gleiche Freundschaft und Hilfsbereitschaft zu finden wie je. Nichts ist köstlicher und macht der Tugend mehr Ehre, als das Vertrauen, mit dem man sich an Menschen wendet, die man als durch und durch rechtschaffen kennt. Man fühlt, dass man bei ihnen keinerlei Gefahr läuft. Sind sie auch nicht immer imstande, einem zu helfen, so ist man doch sicher, wenigstens Güte und Teilnahme bei ihnen zu finden. Das Herz, das sich den anderen Menschen so geflissentlich verschließt, öffnet sich ihnen von selbst, wie eine Blume sich dem Sonnenlicht auftut, von dem sie nichts als Wohltat erwartet. Ich sah es als ein Wirken des göttlichen Schutzes an, dass ich mich so zur rechten Zeit an Tiberge erinnert hatte. Und ich beschloss noch am gleichen Tag eine Begegnung mit ihm herbeizuführen. Ich kehrte augenblicklich in meine Wohnung zurück, um ihm ein Wort zu schreiben und ihm einen geeigneten Ort für unsere Zusammenkunft zu bezeichnen. Ich bat ihn um Stillschweigen und Vorsicht, denn darauf komme es in meiner jetzigen Lage besonders an. Die freudige Hoffnung, ihn wiederzusehen, tilgte die Spuren der Sorge aus meinem Gesicht, die Manon sonst gewiss aufgefallen wären. Ich sprach ihr von unserem Unglück in Chaillot als einer Bagatelle, die sie nicht zu beunruhigen brauche. Und da Paris der Ort in der Welt war, wo sie sich am wohlsten fühlte, war sie keineswegs betrübt, als ich sagte, es sei jetzt das Ratsamste, hier zu bleiben, bis die paar leichten Brandschäden in Chaillot ausgebessert wären. Eine Stunde später kam die Antwort von Tiberge, der mir versprach, sich an dem angegebenen Ort einzufinden. Voll Ungeduld eilte ich hin. Ich verspürte doch ein wenig Scham, einem Freund vor die Augen zu treten, dessen bloße Gegenwart einen Vorwurf für mich bedeuten musste. Aber der Glaube an seine Herzensgüte und die Sorge um Manon stärkten mich. Ich hatte ihn gebeten, in den Garten des Palais Royal zu kommen. Er war schon vor mir da. Sobald er mich sah, eilte er auf mich zu und umarmte mich. Lange hielt er mich an seine Brust gedrückt, und ich fühlte mein Gesicht von seinen Tränen befeuchtet. Ich sagte ihm, dass ich nur mit Beschämung vor ihm stünde und das lebhafte Gefühl meiner Undankbarkeit im Herzen trüge. Vor allem anderen bäte ich ihn inständig, mir zu sagen, ob ich ihn noch Freund nennen dürfe, nachdem ich ja eigentlich verdient hätte, dass er mich nicht mehr achtete und liebte. Er erwiderte im zärtlichsten Ton, nichts könne ihn je dazu bewegen, auf diesen Freundestitel zu verzichten, gerade mein Missgeschick. Und wenn er das aussprechen dürfe, meine Fehler und Schwächen hätten sein inniges Gefühl für mich nur verdoppelt. Ein Gefühl freilich, das mit dem lebhaftesten Schmerz gemischt sei, wie man ihn um einen geliebten Menschen empfinde, den man ins Verderben rennen sieht, ohne ihm helfen zu können. Wir setzten uns auf eine Bank. Ach, seufzte ich aus tiefem Herzen, dein Mitgefühl muss grenzenlos sein, mein lieber Tiberisch, wenn du mir sagst, dass es meinem Unglück gleichkommt. Ich schäme mich, vor dir davon zu reden, denn ich gestehe, dass die Ursache nicht gerade rühmlich ist. Aber die Wirkung ist so traurig, dass es dir ans Herz gehen würde, selbst wenn du mich nicht so liebtest, wie du es tust. Er bat mich als Beweis meiner Freundschaft, ihm ohne Rückhalt zu erzählen, was mir seit meiner Flucht aus Saint-Sulpice widerfahren sei. Das tat ich dann auch. Ohne im Mindesten die Wahrheit zu entstellen oder meine Fehler zu beschönigen, sprach ich ihm von meiner Leidenschaft mit der ganzen Kraft, die sie mir eingab. Ich schilderte sie ihm als einen Schicksalsfluch, der sich an das unglückliche Opfer heftet und es in den Abgrund hetzt. Einen Fluch, gegen den die Tugend sich ebenso wenig zu wehren vermag, wie die Vernunft ihn vorauszusehen vermochte. Ich malte ihm aufs Lebendigste meine Aufregungen, meine Ängste. Und wie verzweifelt ich wieder sein würde, wenn meine Freunde mich ebenso erbarmungslos im Stich ließen wie das Glück. Und rührte schließlich den guten Tiberge so, dass er von Mitleid nicht minder bewegt war als ich von meinem Leiden. Er umarmte mich immer wieder und wurde nicht müde, mir Mut und Trost zuzusprechen. Da er jedoch bei alledem immer davon ausging, dass ich mich von Manon trennen müsse, erklärte ich ihm rundweg, diese Trennung sei es ja gerade, die ich als das größte Unglück ansähe, das mir widerfahren könnte. Und ich wollte lieber das alleräußerste Elend, ja den grausamsten Tod erleiden, als ein Heilmittel annehmen, das mir unerträglicher sei als alle meine Leiden mitsammen. »So sag mir doch«, rief er, »welche Hilfe kann ich dir denn bieten, wenn du dich gegen alle meine Vorschläge empörst?« Ich wagte nicht auszusprechen, dass es seine Börse sei, auf die ich zielte. Zu guter Letzt erriet er es jedoch selber. »Er glaube mich zu verstehen«, sagte er, und schwieg eine Weile mit der Miene eines Menschen, der nicht weiß, wie er sich entscheiden soll. »Deute mein Zögern nicht so«, begann er bald wieder, »als ob meine Hilfsbereitschaft und Freundschaft erkaltet seien. Aber vor welche Wahl stellst du mich da? Entweder muss ich dir die einzige Hilfe, die du annehmen willst, verweigern, oder meine Pflicht verletzen, indem ich sie dir gewähre. Denn heißt das nicht, mich zum Mitschuldigen machen an der Zerrüttung deines Lebens, wenn ich dir die Mittel verschaffe, es so weiterzutreiben? Aber, fuhr er nach kurzem Überlegen fort, ich denke mir, vielleicht ist es der Drang deiner jetzigen Notlage, der dir nicht Freiheit genug lässt, das bessere Teil zu wählen. Es braucht ein ruhiges Gemüt, um sich auf Vernunft und Wahrheit zu besinnen. Ich werde es ermöglichen, dir etwas Geld zukommen zu lassen. Erlaube mir, mein lieber Chevalier, fügte er mich umarmend hinzu, nur eine einzige Bedingung daran zu knüpfen, dass du mir nämlich deinen Aufenthaltsort sagst und mir wenigstens den Versuch gestattest, dich zur Tugend zurückzuführen, die du, das weiß ich, liebst und von der dich nur das Ungestüm deiner Leidenschaften wegtreibt. Ich willigte aufrichtigen Herzens in alles, was er wünschte, und bat ihn, mit mir die Tücke des Schicksals zu beklagen, die mich dazu führte, von den Ratschlägen eines so tugendhaften Freundes so schlechten Gebrauch zu machen. Er begab sich nun sogleich mit mir zu einem ihm bekannten Bankier, der mir auf seinen Wechsel 100 Pistolen vorschoss, denn Tiberge selber hatte nichts weniger als bares Geld. Ich habe schon gesagt, dass er nicht reich war. Seine Pfründe war 1000 Taler wert. Da es jedoch das erste Jahr war, hatte er noch nichts davon bezogen und gab mir also diesen Vorschuss auf seine künftigen Einnahmen. Ich empfand seine Großmut tief. Ich war so davon bewegt, dass ich selber die Verblendung einer unseligen Liebe verfluchte, die mich alle Pflichten mit Füßen treten ließ. Für eine Weile hatte die Tugend die Kraft, sich in meinem Herzen gegen die Leidenschaft zu erheben. und ich erkannte in diesem lichten Augenblick doch wenigstens die Schmach und Unwürdigkeit meiner Ketten. Aber dieser Kampf war nur matt und von kurzer Dauer. Der Anblick Manons hätte mich dazu vermocht, mich aus dem Himmel Gottes kopfüber herabzustürzen. Und als ich sie wieder vor mir sah, begriff ich nicht, wie ein so berechtigtes Gefühl für ein so bezauberndes Wesen auch nur einen Augenblick als Schande hatte empfinden können. Manon war ein Geschöpf von merkwürdigem Charakter. Nie hing ein Mädchen weniger am Geld als sie. Aber wenn die Angst sie befiel, es könnte ihr daran fehlen, war sie ruhelos wie ein gehetztes Wild. Vergnügen und Zeitvertreib, das war es, was sie brauchte. Wäre es ohne Geld zu haben gewesen, sie hätte nie einen Sou angerührt. Sie fragte nicht einmal nach dem Stand unseres Vermögens, wenn sie nur angenehm in den Tag leben konnte. Und da sie weder dem Spiel übermäßig frönte, noch sich durch großen Aufwand blenden ließ, so war nichts leichter, als sie zu befriedigen, indem man ihr alle Tage Unterhaltung nach ihrem Geschmack verschaffte. Auf solche Art beschäftigt zu sein, war jedoch für sie so unentbehrlich, dass ohne dies auch nicht der geringste Verlass auf ihre Laune und ihre Gefühle war. Obwohl sie auch zärtlich liebte und ich, wie sie zugab, der Einzige war, bei dem sie die Wonnen der Liebe voll empfand, war ich doch so gut wie sicher, dass ihre Zärtlichkeit jenen Angstgefühlen gegenüber nicht standhalten würde. Mit einem auch nur mäßigen Vermögen hätte sie mich der ganzen Welt vorgezogen, aber ich zweifelte nicht, dass sie mich für irgendeinen neuen B verlassen würde, sobald ich ihr nichts mehr zu bieten hätte als Treue und Beständigkeit.
Am Morgen vorgelesen. Die Geschichte des Chevalier de Grieux und der Manon Lescaut von Abbé Prévost, gelesen von Peter Lieck. Morgen geht es um dieselbe Zeit weiter. Und als geneigte Hörerin oder Hörer dieser Sendereihe wissen Sie ja, ab jetzt steht das Ganze online in unserer App oder auf unserer Seite.
NDR Kultur Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Beate Rüsapp. Der ukrainische Botschafter in Deutschland, Makejew, sieht eine Feuerpause als klare Voraussetzung für Verhandlungen über die Zukunft des Landes. Obwohl Russland aktuell ukrainische Regionen unter seiner Kontrolle habe, dürften Forderungen des russischen Staatschefs Putin nach Gebietsabtretungen auf keinen Fall erfüllt werden, sagte Makejew im ARD-Morgenmagazin.
Das war zuerst Krim und Donbass. Dann haben sie mit Großinvasion heutzutage ungefähr 20% unseres Territoriums unter Kontrolle. Und mein Präsident war auch ganz klar, wenn wir das verschlucken, da kommt es bestimmt zu einer zweiten und dritten Teilung, weil so wird ein Aggressor einfach unterstützt und Völkerrecht total vernichtet. Deswegen müssten wir aber auch nicht nur um Territorien sprechen, sondern